Zwei Menschen laufen auf der Straße. Motorenlärm liegt in der Luft. Stimmen überlagern sich. Schritt hallt vom Asphalt zurück. Und plötzlich sagt ein zum anderen: Hörst du das? Fragt der andere oder sagt der andere: Ich höre Auto, ich höre Bus, ich höre Stimmen. Mehr höre ich nicht. Sagt der andere: Ich höre, dass er Grille zirpt. Ungläubig laufen ein paar Schritte weiter und tatsächlich an der Hauswand zwischen den Ästen ist eine Grille. Sie zirpt. Nicht laut, aber hörbar. So dass sie die, die darauf achten, hören. Darauf sagt der Freund zum anderen: Du scheinst besser zu hören als ich. Da sagt der andere: Nein, ich höre nicht besser als du. Aber ich habe mich daran gewöhnt, um auf leise Geräusche zu hören. Wo sie weitergehen, fällt am einen eine Münze aus dem Sack und sie klirrt ganz leise auf der Straße. Alle Leute schauen sofort um. Es war kaum lauter, es war nicht lauter als die Grille, die zirpt hat, aber alle haben es gehört. Warum? Weil sie auf das eingestellt waren. Das führt uns zu der Frage: Was gehören wir und was überhören wir im Leben? Gott spricht, aber nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern ganz leise. Darum sagt er, der Psalmist im Psalm 46: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das Jahresthema 2026 lautet einfach, leise, gegenwärtig. Und meine Grundthese ist: Dort, wo wir still werden, wird Gott hörbar. Wo wir vereinfachen, wird Gott sichtbar. Wo wir gegenwärtig leben, wird Gott erfahrbar. Der Psalm 46 haben wir vorher gehört, wenn wir gut gehört haben, ist nicht ein stiller Psalm. Es ist ein Haufen Chaos, findet dort statt in dem Psalm 46. Es ist kein idyllischer Psalm. Erdbeben, Chaos, Krieg. Und doch ist der Psalm umrahmt von zwei ganz spannenden Bildern. Das erste Bild ist ein Bild von einem Zufluchtsort, einem Schutzraum. Gott stellt sich vor als Schutzraum, als Zufluchtsort, ein Ort, wo man sich geborgen fühlt, wo man sich von Gott angenommen fühlt und endet, dass Gott sagt: Ich bin eure, leider hört man es im deutschen Text zu wenig, aber ich bin eure Festung. Kurzum gesagt, wir fliehen zu ihm und entdecken, dass er weit über allem steht, im ganzen Chaos. Das ist so die Geschichte, das ist das Narrativ von dem Psalm 46. In der Nähe von Gott, dort, wo wir ihn suchen, erleben wir seine Geborgenheit, seine Annahme, seine Nähe und werden entdecken, dass er weit über allem steht, dass er eine Festung ist, die nicht einnehmbar ist. Eine Burg, eine uneinnehmbare Burg. Und der Schlüssel zu dieser Erfahrung ist: Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist der Schlüssel. Und ich glaube, der passt extrem gut in unsere Zeit hinein. Gottes Wort spricht mitten ins Chaos hinein. Seid stille. Hebräisch, auf Hebräisch heisst das Wort, das ist mehr als einfach schweigen. Es heisst loslassen, aufhören, zur Ruhe kommen. Nicht, weil alles schon gelöst ist, sondern mitten im Chaos. Und wichtig ist, Stille ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist Gott erkennen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wir leben in einer sehr unruhigen Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der Psalm 46, ein Haufen Krieg, ein Haufen Chaos, ein Haufen Katastrophen, die passieren. Erdbeben und alles passiert in unserer Welt. Auch unser persönliches Leben ist voll, ist unruhig. Unsere Tage sind voll, unsere Wochen verplant und unsere Jahre mit Projekten gefüllt. Wir sind getrieben von ganzen Haufen Muss und Sollte. Sie geben uns eine Vorgabe in unserem Leben rein, als wäre es das Evangelium selber. Wir haben kaum Zeit zum Innehalten. Und wenn es mal still wird im Leben, dann nehmen wir sofort das Handy führen und lassen uns wieder ablenken von irgendetwas. Der tieferliegende Grund für unser Verhalten ist ganz sicher, dass wir in einer schnelllebigen Zeit leben, aber auch, dass unsere Identität auf dem Spiel steht. Unsere Identität steht auf dem Spiel. Unsere Identität ist abhängig, oft abhängig von der Wahrnehmung von anderen Menschen um uns herum. Und so entsteht ein falsches Selbst. Hat Henry Nouwen es als falsches Selbst definiert. Ein falsches, unsere eigene Identität, die sich definiert über das, was andere Menschen über uns sagen und über uns denken. Das falsche Selbst. Und weil wir prägt sind dann auch, oder weil uns ganz wichtig ist, wer wir sind, an dieser Identität arbeiten, tun wir aus Angst und Unsicherheit immer mehr von dem anhäufen, wo wir vielleicht sowieso schon haben, nämlich mehr Leistung, mehr Erfolg und mehr Bestätigung. Wir sind getrieben. Angst und Unsicherheit treiben uns. Zu mehr Leistung. Zu mehr Erfolg, zu mehr Bestätigung. Bevor Jesus sein Dienst hat auf dieser Welt, hat ihn der Heilige Geist in die Wüste geführt. Und hat ihn dort mit den Verlockungen vom falschen Selbst konfrontiert. Zum Beispiel müssen relevant sein. Verwandeln aus die Steine in Brot. Relevant sein. Oder spektakulär sein. Stürzt dich von diesen Zinnen ab. Spektakulär, relevant, spektakulär und mächtig. Ich werde dir alle reich geben von dieser Welt. Das sind genau die Verlockungen von dem falschen Selbst. Wollen etwas sein, wollen eine eigene Identität treiben von dem, was andere Menschen über mich denken, wollen aufzubauen. Und das macht unser Leben extrem unruhig. Die Antwort von Jesus in Matthäus 4, Vers 10 war: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Gott stellt deine Verlockungen das eine Wesentliche gegenüber, nämlich Gott, Jesus allein. Er ist die einzige Quelle von unserer Identität. Er schafft uns aus unserem falschen Selbst das wahre Ich, unsere wahre Identität. Jesus ist den Weg gegangen. Die Einsamkeit oder die Wüste, wo Jesus war, das sind so Synonyme. Einsamkeit und Wüste ist Ort vom Kampf gegen das falsche Ich. Gegen das falsche Selbst. Aber gleichzeitig ein Ort von der Begegnung mit dem liebenden Gott. Ganz wichtig. Für heute Morgen. Die Wüste, wo Jesus hineingeführt worden ist, und nur an mir, wo ich nachher auch darüber rede, dass die Wüste ja für uns extrem wichtig ist, ist der Ort vom Kampf gegen das falsche Ich, gegen das falsche Selbst und gleichzeitig der Ort von der grossartigen Begegnung mit dem Herr, wo die Quelle von unserer Identität wird. Das ist relativ viel drin jetzt gerade. Wo Gott aus dem Mose einen Leiter wollte machen, hat er nicht im Palast geführt, sondern in die Wüste. Die Wüste ist in der Bibel ein bedeutungsvoller Ort. Ganz ein wichtiger Ort. Gott hat seine Leiter in der Wüste geformt. Nicht nur der Mose. Ebenso der Elia oder Johannes Täufer oder bei Jesus selber, wie wir vorher gehört haben. Die Wüste war immer ganz, ganz entscheidend auf dem Weg, wo Gott mit Menschen gegangen ist. Und ich habe gerade kürzlich wieder auf der Israelreise im November, wo wir waren, die spannende Erfahrung gemacht. Wir sind in der Wüste für ein paar Stunden, in dieser Wüste, wo Jesus versucht worden ist. Und wir haben zur Aufgabe bekommen, schweigend, auf Gott fokussiert, alleine unterwegs zu sein in dieser Wüste. Und ganz, ganz interessant, es gibt in dieser Wüste so wenig Ablenkung, es gibt keinen Überfluss, keine Sicherheiten. Aber wenn wir dann alleine gehen, machen wir außerordentlich tiefe geistliche Erfahrungen. Die Wüste ist ein Ort, wo wir außerordentlich tiefe geistliche Erfahrungen machen können und die Herzensbeziehung mit Jesus pflegen können. Die Wüste ist ein Raum ohne Ablenkung, ohne Sicherheit und ohne Überfluss. Im Hebräischen heisst die Wüste Mitbar und das gleiche Wort Mitbar wird auch für Weide gebraucht. An anderen Orten. Also, die Hebräer definieren die Wüste nicht über das, was es nicht gibt, sondern über das, was in der Wüste noch möglich ist. Und so hat es ganz viel Weide, hat es Viehzucht gegeben in der Wüste, früher noch schon, haben sie relativ karge Pflänzchen können essen, aber sie haben können leben, aber ganz, ganz wenig Ablenkung. Und gleichzeitig, das Wort Mitbar hat nochmal eine etymologische Verwandtheit, eine Wurzelverwandtheit mit dem Wort Daba, wo Wort heisst. Das ist auch ganz spannend. Also das gleiche Wort, das Wüste hat, hat die gleiche Wurzel wie das Wort. Mit anderen Worten, in der Wüste werden wir Gottes Wort hören. Die Wüste ist der Ort, wo wir das Wort Gottes hören. Wo der Mose zum Beispiel am Dornbusch angesprochen worden ist von Gott, wo er gesagt hat, Mose, Mose. Wo er mit Namen angesprochen worden ist und wo er seine Berufung bekommen hat, wo er gesagt hat, geh und führ mein Volk aus Israel, aus Ägypten raus ins verheißene Land. Und du bist der Leiter. Wenn wir Gottes Wort hören möchten, Dabar, Gottes Wort, dann brauchen wir Mitbar, dann brauchen wir die Wüste. Das ist der Ort, wo Gott redet. Die Bibel kennt keinen Glauben ohne Zeiten der Stille. Die Wüste ist auch der Ort der Läuterung und der Erziehung. Gott hat zum Beispiel Israel, das Volk Israel, 38 Jahre lang oder 40 Jahre lang gegründet, durch die Wüste durchgeführt. Auf dem Weg von der Knechtschaft in Ägypten ins verheißene Land, auf dem Weg von der Knechtschaft in die Freiheit. Es war ein Ort der Prüfung der Herzen. Im 5. Mose 8, Vers 2 steht Folgendes. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste. Und jetzt kommt es, um dich zu demütigen, um dich demütig zu machen. Die Jungen haben das Thema gehabt, im Wintercamp. Also um demütigen braucht es oft eine Wüste. Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar werden würde, was in deinem Herzen ist. Das ist das, was in der Wüste passiert. Unser Herz wird gespiegelt. Unser falsches Selbst wird offenbart. Die Wüste deckt auf, was in unserem Herz innen ist. Unser Stolz, unser Eigensinn ist das falsche Selbst. Und es ist ein Spiegel von unserem Herzen. Als ich im Jahr 2023 für 3 Monate in Kanada war, habe ich so eine Wüstenzeit erlebt. Ich habe Tage, ich habe Wochen, ich habe Monate gehabt, wo ich größtenteils alleine war. Und das ist extrem schwierig gewesen. Wenn ich das erzähle, dann verstehen das viele nicht und haben die Eindruck, von sie wäre es nicht das Problem. Aber bei mir ist alles weggefallen, was mir bis dahin Bedeutung und Wert gehabt. Die Familie war nicht da, der Beruf war nicht da, die Gespräche nicht, die Aufgabe der Bühne nicht. Es war nicht da. Ich war wie ohne Gerüst gewesen. Das ist gar nicht so einfach. Und unterdessen habe ich von einigen Pastoren gehört, die ähnliche Sachen probiert haben, die abgebrochen haben. Das war aber auch meine Erfahrung. Ich habe mich selber gefühlt, nackt, verletzlich, schwach, sündig und leer. So habe ich mich gefühlt in dieser Situation. Und ich hatte einen starken Fluchtimpuls. Und ich habe mir überlegt, wie lange kann ich weiterfahren, ohne dass ich einen psychischen Schaden davon trage. Das ist so lange gegangen, bis ich in einem Buch über das falsche Selbst vom Henry Nouwen gelesen habe. Und ich gecheckt habe, die Wüste ist der Ort vom grossen Kampf gegen das falsche Selbst. Das war der Wendepunkt. Ab dem Moment, wo ich gewusst habe, auf dem Spiel steht, habe ich nicht mehr zurück. Es ist der Ort gegen das falsche Selbst und das ist Kampf. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Aber die Wüste ist auch der Ort der grossen Begegnung mit Gott. Es ist der Ort der Entlarvung. Es ist der Ort, wo wir nichts mehr vorzuweisen haben und darum unsere Identität neu begründet tut. Es ist der Ort, wo wir seine persönliche Ansprache hören, Mose, Mose, oder dein Name, wo zur Quelle von unserer Identität wird, von unserem neuen, von unserem wahren Ich. Ich möchte da 3 Bilder aus der Bibel zeigen, was die Wüste mit Menschen gemacht hat. Das erste ist nochmal der Mose, das ist mein Liebling. Der Mose ist nämlich schon ganz viel früher noch vor der Wüste, ist er aus eigener Kraft Richter, hat er sich zum Richter und Retter aufgespielt. Das ist beschrieben in der Apostelgeschichte 7, Vers 24. Dort steht: Unterwegs sah er, wie ein Ägypter einen Israeliten misshandelte. Mose kam ihm zu Hilfe, rächte ihn. Rächen ist schon mal so ein Wort vom falschen Selbst. Rächen, das deutet auf ein falsches Selbst hin. Und er schlug den Ägypter. Also hat er aus eigener Kraft, im eigenen Namen, im Affekt gehandelt. Das war vor der Wüste. Und dann später, oder dann heisst es über ihn weiter: Wer hat dich, oder jemand fragt ihn dann, wer hat dich zum Herrscher und Richter über uns gemacht? Wer hat dich zum Herrscher und Richter über uns gemacht? Apostelgeschichte 7, Vers. Das ist die Predigt, die der Stephanus gehalten hat. Wer hat dich autorisiert? Und wenn er da ehrlich eine Antwort gegeben hat, hat er gesagt: Ja, ich selber. Aus eigener Kraft. In meinem eigenen Namen. Aus dem Affekt raus. Das ist vor der Wüste. Nach der Wüste, nach 40 Jahren Wüstenzeit, nachdem Mose Gott ihm im Dornbusch begegnet ist, war der Mose ein anderer gewesen. 4. Mose 12, Vers 3 steht: Mose war sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Und vielleicht kennt ihr so Geschichten, oder, wo zum Beispiel wo Miriam mit Aussatz geschlagen worden ist und so, krank geworden ist, ist er von dir in der Fürbitte gestellt und Gott heilt aus ihm. Nicht mehr von Rache, sondern Mitgefühl. Aus einem Menschen, der aus Rache gehandelt hat, ist ein Mensch geworden, der mitgefühlt hat und wo Gott gesagt hat, ich komme nicht mehr mit euch. Nachdem der Kundschafter zurückgesagt hat, Gott gesagt, dich bleibt, gönn dir das verheißene Land, ich komme nicht mehr mit. Dann hat der Mose gesagt, wenn du nicht mitkommst, mache ich keinen einzigen Schritt mehr. Ist ein Mensch geworden, der nicht mehr in seinem eigenen Namen gehandelt hat, sondern der nur noch gegangen ist, wenn Gott mitgegangen ist. Das war der Mose. Ein zweites Beispiel nach dem Mose ist der Josef. Wo Gott den Josef für den Palast vorbereitet hat, hat er ihm keinen schnellen Weg gegeben, sondern den Weg durch die Grube und das Gefängnis. Der Josef ist absolut ein überheblicher, stolzer junger Mann gewesen. Er ist auch verwöhnt worden, kein Wunder. Aber seine 11 Brüder, oder mindestens 10, haben sich so stark über ihn geärgert, dass sie ihn in die Grube runtergeworfen haben und verkauft haben. Er ist auf Ägypten gekommen. Mehr als 20 Jahre später. Und die haben sich nicht mehr gekannt, sind die Brüder auf Ägypten gekommen. Und aus dem stolzen, überheblichen Mensch ist ein neuer Mensch geworden. 1. Mose 50, Vers 21. Habt also keine Angst, sagt der Josef zu den anderen, ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Jetzt hat er die Chance, sich zu rächen. Aber er hat mitgefühlt und hat gesagt, ihr könnt ruhig sein, ich bin barmherzig mit euch. Aus einem stolzen Mensch ist ein barmherziger Mensch, ein mitfühlender Mensch geworden. Mitgefühl ist die Frucht von der Einsamkeit und die Grundlage von jedem Dienst. Die Wüste bereitet den Menschen nicht auf den Rückzug vor, sondern für den Dienst. Und die Wüstenväter, das sind so Menschen, so Mönche, die in der Wüste gelebt haben, haben das Sprichwort gesagt, die Einsamkeit ist der Schmelzofen von der Umgestaltung. Einsamkeit, die Wüste, ist der Schmelzofen, wo Menschen verändert werden. So, das sind zwei Beispiele aus der Bibel. Ich möchte noch ein persönliches Beispiel erzählen von einer Begegnung, die ich diese Woche gemacht habe mit Menschen, die ich gut kenne aus meiner eigenen Jugend, wo wir am Silvester zusammen waren. Meine Mutter, die ja ihren Mann verloren hat im letzten Jahr, hat mir am gleichen Tag, am Nachmittag, als wir sie besucht haben, hat sie gesagt, wie sehr dass sie die Frau schätze, von der ich jetzt gerade rede. Wie sie so ein mitfühlender Mensch ist und sie ja, einfach immer wieder spürt, wie sie hinter ihr steht und für sie betet und so weiter. Am Silvesterabend waren wir mit dem Ehepaar zusammen. Ehepaar, das ich früher mit ihnen Jungs gemacht habe, 2-3 Jahre älter als ich. Und beim HIV, da haben sie so ein bisschen erzählt aus ihrem Leben und so weiter auch. Wir haben alle ein bisschen erzählt aus dem Leben. Und eins, wo ich so ein bisschen aufgehocht habe, war, und da haben sie überhaupt nicht erzählt, um irgendeine Leistung oder so etwas hervorheben. Sie haben gesagt, oder er hat gesagt, er ist immer noch berufstätig, noch nicht pensioniert. Er steht immer am 4.05 Uhr morgens auf, macht eine Stunde Stille und nachher haben sie einen Austausch miteinander. Vom Heimweg haben mit der Silvia geredet und, gesagt, und uns ist einfach aufgefallen, wie angenehm, wie positiv die zwei sind, wie wohltuend, dass die zwei sind für eine Gemeinschaft. Richtig auffallend. Und wir haben zueinander gesagt, wahrscheinlich hat das mit dem zu tun, dass sie Zeit in der Wüste verbringen, dass sie Zeit im Alleinsein, Zeit in der Einsamkeit verbringen und das aushalten. Über viele Jahre. Das verändert Menschen. Das macht Menschen aus unangenehmen, aus stolzen Menschen, die sich gerne rächen und aus dem Affekt handeln, macht das mitfühlende, barmherzige Menschen. Das Ziel, habe ich schon gesagt, ist nicht die Stille, sondern das Ziel ist Gott erkennen. Die Wüste ist nicht das Ziel, sondern Läutungs- und Vorbereitungsweg. Das Ziel ist Gott erkennen. Gott erkennen bedeutet nicht einen Haufen Wissen über Gott, einen Haufen Informationen haben über Gott, sondern jemandem gegenüber in seiner Ganzheit zu begegnen. Das ist eine intime Beziehung, das ist eine Herzensbeziehung. Das Ziel ist, von der Stille ist die Herzensbeziehung mit dem Vater im Himmel. Das ist das Ziel, eine Herzensbeziehung. Und in der Bibel, da haben wir in der letzten Predigt sind wir zweimal auf den Text gekommen, wird uns eine Zeit verheißen, wo die Erkenntnis Gottes alles durchdringt. Jesaja 11, Vers 9 heißt: Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Das ist ein Zukunftsbild von der neuen Welt. So wie Wasser jetzt die zwei Drittel von der Erde erfüllt, wird die Erkenntnis Gottes alles bedecken. In dieser neuen Welt, das Kennzeichen, das hervorragende Kennzeichen von der neuen Schöpfung, vom neuen Himmel und von der neuen Erde, ist die Herzensbeziehung zwischen Gott und Menschen. Die ganz tiefe, ganzheitliche Erkennen. Aber die Einladung gilt schon von heute. In der tiefen Herzensbeziehung. Ich möchte nochmal zwei Verse lesen, die das zum Ausdruck bringen. Aus Gottes Wort. Das erste ist aus Hosea 2, Vers 16. Beide zeigen, wie in der Wüste Intimität stattfindet. Liebe Leute, die Wüste. Und das ist unser Jahresthema. Und nicht aus Zwang. Es geht nicht aus Zwang, das haben wir auch beschrieben, sondern es geht um Sehnsucht. Es geht um Sehnsucht, dem Gott näher zu kommen. Und wenn ich vorhin erzählt habe, dass die am 4.15 Uhr aufstehen, dann könnt ihr das gerne ein bisschen so machen. Aber das ist nicht ein Zwang, sondern es ist eine Sehnsucht, um dem Gott zu begegnen, um verändert zu werden. Und wenn es nicht eine Sehnsucht ist, wenn wir es aus einem Zwang machen, dann müssen wir solche Sachen gar nicht anfangen. Dort steht, denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit, doch jetzt will ich ihr freundlich zureden. Ich will sie in die Wüste führen und dort zu ihrem Herzen sprechen. Da haben wir den Zusammenhang von Wüste und Sprechen und Wort. Mitbau und Tabau. Der zweite Vers aus dem Jeremia 2, Vers 2. Ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit. An deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Ist das nicht spannend? In unserem deutschen Wortgebrauch tönt Wüste nach etwas Negativem, etwas, wo Wüste ist halt, wo nicht schön ist. Aber im hebräischen Denken ist Wüste eine Einladung, ist ein Ort von der Schönheit, ein Ort von der Begegnung mit Gott, auch ein Ort von der Erläuterung und von der Erziehung. Wir haben geschrieben, so ein Statement auf unserer Homepage, wir wollen Raum schaffen in unseren Herzen und in unserem Alltag, in unserer Kirche. Damit Gottes Stimme hörbar, seine Liebe spürbar und seine Führung erkennbar wird. Wir wollen uns in diesem Jahr herausfordern lassen. Mitten im Chaos, wie im Psalm 46, mitten im Chaos, eine eigene Wüste gestalten. Nie warten. Wenn wir die da kennen, müssen wir warten, bis das Leben ein bisschen ruhiger wird. Und dann? Das wird nie. Das Leben wird nie ruhiger. Alles, was wir im Leben anpacken wollen, müssen wir in dem unruhigen Leben anpacken. Wir sind herausgefordert, mitten im Chaos eine eigene Wüste zu gestalten. Uns täglich zurückziehen, zu Zwänge abzuschütteln und in der sanften, heilenden Gegenwart von unserem Herrn zu verweilen. Da fängt ganz konkret an. Und wenn es nicht konkret ist, dann findet es sowieso nicht statt. Es geht darum, um Zeit und Ort zu reservieren, um mit dem Gott zusammen zu sein. Ein Priester hat einmal Mutter Teresa gefragt, was muss ich tun, um ein gottgefälliges Leben zu leben? Mutter Teresa hat geantwortet, verbringe eine Stunde am Tag in Anbetung deines Herrn und tue niemals etwas, von dem du weißt, dass es falsch ist. Dann wird alles gut. Da hat sie zu dem Priester gesagt, zu einer Mutter, würde sie vielleicht etwas anderes sagen, oder auch zu einem Geschäftsmann, würde sie vielleicht etwas anderes sagen, aber das Prinzip, schaff eine Wüste in deinem Alltag rein. Inmitten vom Chaos und von dieser unruhigen Zeit. Es wird dein Leben verändern. Einfach, leislich, gegenwärtig. Das sind Synonyme von der Wüste. Unser Jahresthema. Wir haben es ein bisschen schweizerisch dargestellt, mit einem Berg und so. Kontextualisiert. Die Hebräer hätten wahrscheinlich eine Wüste dargestellt. Ich glaube, alles, was wir dieses Jahr sagen, geht es um Wüstenerfahrungen zu machen. Wo wir still werden, wird Gott hörbar. Wo wir vereinfachen, wird Gott sichtbar. Wo wir gegenwärtig leben, wird Gott erfahrbar. Und wir werden im Lärm vom Alltag die Grille zirpen hören. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Einladung, die du heute Morgen aussprichst. Ich danke dir vielmals, dürfen wir mit einer grossen Hoffnung in das neue Jahr hineingehen. Hey, wir wollen uns aber nicht einfach nur Vorsätze machen, die dann vielleicht schon nach einer Woche nicht mehr gelten, sondern hey, wir wollen uns antasten. Antasten in Begegnung mit dir. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, das Thema bedeutet für jeden von uns etwas anderes, etwas Eigenes. Aber es bedeutet für jeden von uns etwas. Herr, zieh uns zu dir. Zieh uns zu dir. Zieh uns in die Intimität mit dir, in die persönliche Zeit mit dir. Ich möchte von Herzen danken sagen, Herr, dass du real bist und dass die Wüste ein Schmelzofen von jeder Umgestaltung in dein Bild ist. Red du zu uns. Amen.
Suchst du Hoffnung, die trägt? Manchmal ist es einfach ein Wort, das unser Herz trifft. Lebensnah, persönlich und hoffnungsvoll. So ist die gute Nachricht von Jesus. Wir als Seta-Kirche teilen Impulse, ehrliche Geschichten und Glauben, die im Alltag lebt. Unser Wunsch ist es, die gute Botschaft in jedes Wohnzimmer zu bringen. Und du kannst uns dabei unterstützen. Abonniere unseren Kanal. Klick auf die Glocke. Du unser Video liken, sodass die gute Botschaft viele erreicht. Wenn dich aus der Predigt etwas ermutigt hat oder du uns eine Rückmeldung geben willst, dann schreib sie in die Kommentare. Wir freuen uns, von dir zu hören. Dein Kommentar kann andere ermutigen oder stärken. Und genau für das sind wir da. Nicht für Likes oder Profit, sondern wir möchten, dass die gute Botschaft viele Herzen erreicht. Danke vielmals. Bis bald hier auf unserem Kanal. Püte Gott.